Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Bei einer Karotisstenose ist die Halsschlagader verengt. Da diese das Gehirn mit Blut versorgt, kann eine solche Engstelle schwerwiegende Folgen haben, bis hin zu einem Schlaganfall. Wie eine Karotisstenose behandelt werden kann, erklärt uns jetzt Professor Christoph Neumeier. Er ist Spezialist für Gefäßchirurgie in eigener Ordination im Med-Ost-West-Zentrum in Wien. Herr Professor Neumeier, sind es denn eigentlich immer Engstellen, also Stenosen, die die Halsschlagader betreffen, oder kommen dort auch sogenannte Aneurysmen vor, also Aussackungen?
Die Verengungen an der Halsschlagader im Abgangsbereich zur inneren Halsschlagader, die letztlich dann das Gehirn versorgen, sind am häufigsten. Es kommen aber in selteneren Fällen auch Ausbuchtungen, also Aneurysmen, vor. Und weiters ist zu unterscheiden, dass in sehr seltenen Fällen, oft bedingt durch hohe Blutdruck, Entgleisungen, auch Zerschichtungen der Gefäßwand zustande kommen können, die dann ebenfalls einer Therapie bedürfen. Davon unabhängig zu sehen, aber auch in dieser Region sind Raumforderungen oder Tumore, die ausgehen von einer kleinen Drüse zwischen den beiden Halsschlagadern. Derartige Veränderungen bedürfen zumindest einer gewissen Expertise in der Karotischirurgie. Es ist jedoch so, dass diese Veränderungen nicht immer zwangsläufig zu einer Eröffnung der Schlagader führen.
Ist denn die Karotisstenose eine typische Alterserkrankung oder sind davon auch jüngere Menschen betroffen?
Die Karotisstenose ist schon gehäuft im Alter anzutreffen. Es sind aber zunehmend, bedingt durch den Anstieg an Begleiterkrankungen, die also Risikofaktoren für diese Erkrankung darstellen, wie hoher Blutdruck, Übergewicht und beispielsweise auch Zuckererkrankung, vermehrt auch in letzter Zeit jüngere Patienten zu finden, die ebenfalls bereits unter einer Karotisstenose leiden.
Kann man denn eigentlich selbst spüren, ob etwas mit der Halsschlagader nicht in Ordnung ist? Oder sehen Sie das erst bei einer Untersuchung mit entsprechender Bildgebung?
Das kann man selbst leider nicht spüren. Wenn es zu Beschwerden kommt, dann im Rahmen üblicherweise eines sogenannten Schlagerls, also einer vorübergehenden neurologischen Beeinträchtigung oder eines Schlaganfalls. Und genau das will man ja durch die Operation oder chirurgische Versorgung verhindern. Aber prinzipiell ist es so, dass die Atherosklerose, also die sogenannte Gefäßverkalkung, erst in fortgeschrittenen Stadien hier zu entsprechenden Beschwerden führen. Also das ist per se nicht spürbar.
Das Risiko eines Schlaganfalls haben Sie gerade angesprochen. Was würden Sie sagen, wie gefährlich ist eine Karotisstenose?
Die Gefährlichkeit einer Verengung an der Halsschlagader ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, nämlich zum einen vom Stenoseausmaß, also wie hochgradig die Verengung ist, aber, und das haben wir in den letzten Jahren gelernt, zunehmend auch von der Qualität dieser Plaques, also dieser Ablagerungen. Es gibt im Rahmen des Reifungsprozesses der Atherosklerose und dieser Plaques gewisse Stadien. Und hier sind jene Stadien, wo es eher weiche oder an Blutgerinnsel erinnernde Ablagerungen trifft, gefährlicher als dann das Endstadium, das sich in Form einer harten Verkalkung manifestiert. Zusätzlich kommen dann natürlich noch andere Risikofaktoren dazu. Aber festzuhalten ist, dass die Karotisstenose die häufigste Ursache für eine Behinderung darstellt, also für eine bleibende Behinderung. Es ist auch nach wie vor die dritthäufigste Todesursache. Bis zu 20% der Bevölkerung haben eine Karotisstenose, Gott sei Dank natürlich nicht immer in behandlungsbedürftigen, geschweige denn operationswürdigen Zustand.
Wie können Sie denn diese Erkrankung der Halsschlagader behandeln?
Prinzipiell werden derartige Stenosen immer medikamentös behandelt. Das heißt, die Basismedikation ist eine geringe Dosis an Acetylsalicylsäure, also das sogenannte Thromboas, in Form von 100 Milligramm einmal täglich. Und weil relevant als Ursache für die Atherosklerose meistens sehr hohe Blutfette oder Blutfettwerte, die dann durch einen sogenannten Blutfettsenker behandelt werden, wobei dieses Medikament jedoch auch andere positive Eigenschaften hat, die auf die Gefäßwand sich positiv auswirken und einerseits die Gefäßwand stabilisieren und damit aber auch längerfristig das Voranschreiten des Stenoseausmaßes verzögern. Leider kann man nicht sagen, dass mit dieser Medikation das zu verhindern ist. Und wenn es die Indikation gibt zur chirurgischen Sanierung, dann bedeutet dies, dass eben ein entsprechender gefäßchirurgischer Eingriff in Form einer Ausschildplastik und üblicherweise auch Rekonstruktion der Gefäßwand vorgenommen wird. Dies sollte jedoch an spezialisierten Zentren mit einer entsprechenden Fallzahl durchgeführt werden.
Falls Sie tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass eine OP sinnvoll wäre, wie eilig ist das in der Regel?
Das ist davon abhängig, ob es sich bei diesem Patienten oder dieser Patientin um einen symptomatischen Patienten oder einen asymptomatischen handelt. Also symptomatisch würde bedeuten, dass er einen Schlaganfall oder ein Schlagerl hatte. Und hier sind die Empfehlungen dahingehend, dass man dann eher dringlich operieren sollte, nämlich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nach diesem neurologischen Ereignis, nicht jedenfalls innerhalb der ersten 3 Tage. Und das setzt natürlich auch voraus, dass es nicht ein sehr großes Areal ist, das im Gehirn geschädigt wurde, dann würde man auch länger zuwarten. Bei den asymptomatischen Patienten geht es um eine prophylaktische Operation, die langfristig gesehen aufgrund der Lebenserwartung einen Schlaganfall verhindern soll. Und hier ist natürlich der Zeitraum nicht ganz so eilig zu sehen, sondern innerhalb der nächsten Wochen sollte das dann stattfinden.
Wie können Sie denn die Halsschlagader operieren, ohne dabei selbst den Blutstrom zum Gehirn zu unterbrechen?
Dafür gibt es die Möglichkeit, dass man während der Operation zum einen Shunt einlegt, also ein Röhrchen, über das während der Rekonstruktion Blut vom Herz kommend ins Gehirn fließt. Dies stellt eine Möglichkeit dar. Diese Möglichkeit sollte aber nicht routinemäßig verwendet werden, sondern nur in ausgewählten Fällen, wenn dies erforderlich ist. Denn diese Shunteinlage führt zwar zu einer verbesserten Durchblutung, hat aber dadurch, dass man das Röhrchen einbringen muss, auch per se selbst ein etwas erhöhtes Embolierisiko, sodass man das nur in ausgewählten Fällen machen sollte. Entscheidend ist aber, dass man andere Möglichkeiten zur Verfügung hat, wie kontrolliertes Anheben des Blutdruckes, seitengetrenntes Monitoring der beiden Gehirnhälften mit indirekter Sauerstoffsättigungsmessung und andere Möglichkeiten, die hier Rückschlüsse zulassen. Und bedingt durch die Tatsache, dass ja beinahe diese Halsschlagadern dann bereits fast vollständig verschlossen sind, ist die Tatsache, dass man den geringen Rest, nur noch 10 oder 20% vom eigentlichen Fluss bestehen, meist ohne nennenswerte Probleme zu tolerieren. Wenn man beispielsweise den Blutdruck anhebt, dazu ist zu sagen, dass das Gehirn ja nicht nur über diese eine beziehungsweise beide Schlagadern vom Hals versorgt werden, sondern über die Wirbelsäule noch 2 sogenannte Wirbelsäulenschlagadern vorliegen, die sich in einem Kreislauf mit den Halsschlagadern vereinigen, sodass diese anderen Schlagadern vermehrt dann Blut zum Gehirn transportieren und die Einlage eines Shunts, wie also initial genannt, nur in seltenen Fällen wirklich erforderlich ist.
Was genau korrigieren Sie denn während der OP, um so eine Engstelle in der Halsschlagader zu beseitigen?
Üblicherweise wird die hochgradige Verengung und der Plak, der diese Verengung macht, beseitigt. Es wird dazu äußere und innere Halsschlagader ausgeklemmt und eben die zuführende Halsschlagader, dann die Schlagader der Länge nach eröffnet, um diese Veränderungen sorgsam ausgespült, die Hinterwand geglättet, sodass dann schöne, glatte Verhältnisse vorliegen, die also das Anheften von Tromben entsprechend auch reduzieren. Und um nicht neuerlich eine Rezidivstenose, also eine erneute Verengung in jenem Bereich zu bekommen, in dem man die Schlagader der Länge nach eröffnet hat, näht man dann auf diese Länge üblicherweise einen schmalen Patch, also einen Gewebstreifen ein. Hier kann man körpereigene Vene oder zuletzt sind es üblicherweise Perikardstreifen, also industriell bearbeitete Teile vom Herzen, die hier entsprechend modifiziert werden vom Herzbeutel, Verwendung finden. Die Verwendung von Kunststoffpatches ist heutzutage eigentlich obsolet oder kaum noch üblich.
Führen Sie die OPs in Vollnarkose durch?
Bevorzugt ja. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wir in Lokalanästhesie operieren. Prinzipiell sind beide Methoden in Bezug auf perioperative Problematiken gleichwertig. Persönlich und vor allem für die meisten Patienten ist es jedoch angenehmer, wenn sie während der Operation schlafen können und hier also nicht sehr viel mitbekommen.
Wie sicher oder eben andersrum gefragt, risikoreich sind solche Eingriffe an der ja lebenswichtigen Halsschlagader?
In unserem Bereich liegt die Rate für Schlaganfälle während des Eingriffs oder unmittelbar nach dem Eingriff, genauso wie Herzinfarkte bei entsprechend sorgsamer Abklärung, die eine Grundvoraussetzung ist für ein risikoarmes Operieren, entsprechend niedrig. Laut Literatur müssten die Komplikationsrate bei den asymptomatischen Patienten unter 3%, bei den symptomatischen, wo ja gerade ein Problem bestanden hat, ist es etwas höher, unter 6% liegen im eigenen Bereich, wo wir hier üblicherweise circa 60 bis 70% der Patienten mit symptomatischen Karotiden versorgen und nur circa ein Drittel mit asymptomatischen, ist es im Zusammenschau aller Patienten um 1%. Und das ist im internationalen Vergleich ein hervorragendes Ergebnis, wird auch nur von entsprechenden Zentren erreicht.
Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach so einer OP? Also wie steht es da mit Schmerzen oder vielleicht auch Beeinträchtigungen?
Ja, unmittelbar nach der Operation werden die Patienten in einem Aufwachraum von Anästhesisten überwacht, gibt ein Blutdruckmonitoring. Sie bekommen natürlich eine Schmerzmedikation. Also hier sollte es initial eigentlich gar keine Schmerzen geben. Und der Eingriff selbst ist aufgrund der relativ kleinen Wunde, es wird ja im Wesentlichen nur die Haut am Hals eröffnet und ein ganz oberflächlicher Muskel noch durchtrennt, also ein Hautmuskel. Dies ist wenig schmerzhaft, also meistens verwenden die Patienten ab dem zweiten, dritten Tag nach der Operation lediglich ein Medikament zur Schmerzbeeinflussung, wie sie sonst bei Kopfschmerzen oder einem grippalen Infekt verwenden würden. Und viele der Patienten verwenden diese Medikation zum Zeitpunkt der Entlassung, also am dritten, vierten postoperativen Tag bereits nicht mehr, weil es gar nicht mehr erforderlich ist.
Und die große Frage natürlich, wie erfolgreich hilft denn die Operation, also schwerwiegende Konsequenzen zu verhindern?
Die Operation hilft, einen Schlaganfall effektiv zu verhindern. Man sollte jedoch frühzeitig eine Kontrolle, eine Ultraschallkontrolle machen, um das Ergebnis der Operation zu dokumentieren und dann auch nach weiteren 3 Monaten einmal nachzusehen, ob nicht möglicherweise der Körper überschießend im Versuch, die Innenseite der Halsschlagader wieder mit der inneren Gefäßwand auszugleiten und das also wieder biologisch und harmonisch herzustellen, eine überschießende Reaktion zeigt. So etwas kommt gelegentlich vor, kann aber heutzutage durch die Einnahme dieser sogenannten Blutfettsenker abendlich, die ja dann auch nach der Operation weitergenommen werden sollten, sehr gut reduziert und ich sage mal beinahe verhindert werden. Aber vorsorglich empfiehlt sich eine Kontrolle. Und wenn das in Ordnung ist, dann wird einmal jährlich eine Kontrolle mittels Ultraschall pro futuro empfohlen. Denn es kann natürlich die Grunderkrankung, die Atherosklerose, voranschreiten und in seltenen Fällen nach Jahren wieder einmal zu Verengungen führen. Dies kann man natürlich mit der Operation auch nicht zu 100% verhindern.
Vielen Dank, Herr Professor Neumeier, für Ihre Erklärungen.
Bitte gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.